Deutschlandfunk. Der Tag.
Wer gute Lebensmittel will, muss auch bereit sein, dafür mehr zu zahlen. Ist natürlich eine ebenso logische wie aber auch steile These, die da diskutiert wird, kurz vorm Start der Grünen Woche, der weltgrößten Messe für Ernährung in Berlin. Mit dem Gehalt einer Bundesernährungsministerin geht das natürlich. Die hat den Vorschlag gemacht. Aber was machen die anderen? Und heißt mehr Geld automatisch mehr Tierwohl und mehr Umweltschutz? Sprechen wir gleich drüber. Und dann geht's hier noch um die wahrscheinlich größten Geheimniskrämer des Landes, um den Bundesnachrichtendienst. Der belauscht Ausländer im Ausland. Und zwar schon lange und in großem Stil. Bekannt geworden ist das und noch vieles mehr, aber erst nach den Enthüllungen von Edward Snowden, dem Whistleblower, der NSA-Affäre, wir erinnern uns. Und was macht die Bundesregierung? Er lässt nicht etwa ein neues Gesetz, das das unterbindet, sondern eines, mit dem das quasi abgesegnet wird. Das sogenannte BND-Gesetz, auch wenn sich die Geheimdienste jetzt an genauere Regeln halten müssen. Edward Snowden erkennt da ein Muster.
They do something that is sadly quite typical in response to scandal, which is not to reform the activities of the people who had been violating the law, but rather to reform the law to conform with the activities of the people who had been violating it. Rather than making the intelligence services follow the law, they made the law follow the intelligence services.
So hat Edward Snowden das im Deutschlandfunk-Interview im September 2019 beschrieben. Jetzt denkt vielleicht der ein oder andere, Ausländer im Ausland abhören, was geht mich das an? Ziemlich viel sogar. Schließlich ist ja jeder von uns in den meisten Ländern der Welt selbst Ausländer und auch Deutsch sein schützt vom Ausspähen nur bedingt, seit es dieses World Wide Web gibt. Da kann man sich wirklich mal fragen, ob das alles noch zeitgemäß ist. Und so ein paar andere Fragen stellen sich auch. Der Tag am 14. Januar 2020 mit Sarah Zerback. Hi. Geheimdienste agieren im Geheimen. Das steckt ja gewissermaßen in ihrer DNA, aber sie dürfen ihre Macht eben nicht missbrauchen. Das ist die Lehre aus dem NSA-Skandal und das soll auch Sinn und Zweck des BND-Gesetzes sein, das seit Anfang 2017 in Kraft ist. Dass der BND dadurch die Erlaubnis hat, Kommunikationsströme im Ausland mit Suchbegriffen zu durchforsten, finden einige Bürgerrechtler und Journalisten aber so skandalös, dass sie das ganz schnell wieder stoppen wollen. In den kommenden beiden Tagen verhandelt das Bundesverfassungsgericht über ihre Klage. Gudula Geuter, mal wieder für uns in Karlsruhe. Hallo erstmal, Gudula.
Hi.
Hey, warum haben jetzt ausgerechnet Journalisten Verfassungsbeschwerde eingereicht? Erklär doch mal.
Ja, das muss man vielleicht unterscheiden. Das hat zwei Antworten, nämlich warum gibt es überhaupt diese Verfassungsbeschwerden und warum sind es vor allem, das sind nicht nur Journalisten, aber vor allem Journalisten, die eingereicht haben, warum überhaupt? Es gibt die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die das koordiniert und der das ums ganz Grundsätzliche geht. Dazu muss man wissen, der Bundesnachrichtendienst überwacht sozusagen in verschiedenen Stufen. Kommunikation im Inland, in Deutschland geht ihnen nichts an. Wenn wir bei Kommunikation von und nach Deutschland sind, dann gilt das sogenannte G10-Gesetz, genannt nach dem Grundgesetz Artikel 10, der eben die, das Fernmeldegeheimnis schützt. Das ist strenger, das ist nicht super streng, aber auf jeden Fall deutlich strenger als das, worüber wir hier reden. Europäer haben einen etwas größeren Schutz als, und das ist jetzt dann das, worüber wir hier reden, allgemein Ausländer im Ausland, da ist der Schutz tatsächlich ziemlich gering. Der Bundesnachrichtendienst darf tatsächlich ausgesprochen viel. Der Berichterstatter in dem Verfahren, der Verfassungsrichter Johannes Masing, hat gesagt, er darf hier durchforsten ohne Anlass, ohne Eingriffsschwelle gegenüber allen. Das ist natürlich verallgemeinert, ganz so krass ist es nicht. Und das geht eben den Verfassungsbeschwerdeführern zu weit. Warum jetzt Journalisten? Journalisten können sehr leicht ins Netz geraten des Bundesnachrichtendienstes, weil sie bei investigativen Tätigkeiten sich möglicherweise beschäftigen mit organisierter Kriminalität, mit Inlandskorruption, mit internationaler Korruption. Und das sind natürlich Sachen, die einen Geheimdienst besonders interessieren. Deswegen können sie erstmal leicht in die Fänge geraten. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, wenn dann Überwachung stattfindet, dann gelten für Journalisten besondere Gefahren. Zum einen, und das ist sehr wichtig für die Arbeit, können sie Quellenschutz möglicherweise nicht mehr gewährleisten. Und zum anderen gelten für Journalisten dann eben auch besondere Gefahren. Das hat der Chef von Reporter ohne Grenzen so dargestellt.
Das heißt, sie wurden gefoltert, weil sie vorher durch Überwachung aufgespürt wurden. Sie wurden verhaftet, weil sie vorher überwacht wurden. Im schlimmsten Fall mussten sie das Land verlassen.
Das ist jetzt also eine Gefahr, die allgemein durch digitale Kommunikation entstanden ist, nicht gerade durch die des Bundesnachrichtendienstes. Aber wie viel Einfluss hier möglicherweise Informationen gerade des BND hatten, das weiß man eben nicht.
Okay, gut, das war ein langer Riemen, da steckt viel drin. Wir können das ja mal gemeinsam so ein bisschen aufdröseln. Also zum einen ist das ja so eine Grundfrage, die Logik, die dahinter steckt. Also deutsche Grundrechte, die gelten also für Ausländer, die sich im Ausland aufhalten, nicht? Oder habe ich das richtig verstanden?
Das ist eine gute Frage. Nächste Frage. Also allein über diese Frage haben die Verfassungsrichter hier über eine halbe Stunde diskutiert. Und das ist auch eine ganz zentrale Frage dieses Verfahrens. Die Verfassungsbeschwerdeführer sagen, und es klang so, als hätten die Verfassungsrichter da gewisse Sympathien für, im Grundgesetz steht, diese Grundrechte binden die deutsche öffentliche Gewalt. Und da steht nicht drin, in Deutschland. Mhm. Das heißt, das spricht sehr dafür, dass der Bundesnachrichtendienst als deutsche Behörde sich auch im Ausland an die Grundrechte zu halten hat. Die Bundesregierung fährt zweigleisig. Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Karl, sagt, und vor allem der Chef des Bundeskanzleramts, Braun, die sagen, Grundrechte gelten irgendwie schon, aber wir dürfen da mehr abwägen. Wir haben da also mehr Möglichkeiten. Mhm. Und der rechtliche Vertreter der Bundesregierung Wieland sagt, nö, das ist mehr oder weniger an das deutsche Territorium gebunden, die Grundrechtsgeltung. Und da haben die Verfassungsrichter so kritisch nachgefragt, dass man also schon sagen kann, eine Mehrheit hat die Bauchschmerzen.
Okay, also diese Grundfrage muss da geklärt werden. Dann hast du einen zweiten wichtigen Punkt ja angesprochen, der dann auch Quellenschutz für Journalisten, ne, für Whistleblower, die sogenannten, auch bedeuten würde. Und das ist ja die Frage, ob die da einfach wirklich so geschützt werden können, wie die Behörden und die Bundesregierung ja auch behaupten. Dass man sagt, die nimmt man da aus. Also ist das überhaupt technisch und wie auch immer in der Praxis möglich, dass sie da so einfach rausgefiltert werden?
Das ist gar nicht gewollt. Quellenschutz ist nichts, was der BND besonders betreiben würde. Der BND würde, es gibt tatsächlich eine Stufe der Prüfung, wo der Bundesnachrichtendienst Berufsgeheimnisträger nochmal rausfiltert und da aber dann auch nur eine Verhältnismäßigkeitsabwägung vornimmt. Der würde aber die Quellen jetzt wohl nicht besonders schützen. Das, was besonders geschützt sind, das sind Deutsche. Und da ist die Frage, ob die rausgefiltert werden können. Der Bundesnachrichtendienst sagt ja ganz weitgehend. Und das war schon sehr umstritten im NSA-Untersuchungsausschuss. Da hat man gesagt, wir nehmen einfach deutsche Telefonnummern, die nehmen wir schon mal raus und .de-Mail-Adressen nehmen wir auch raus. Und so einfach ist es natürlich nicht. Also da kann man noch sagen, zum Beispiel eine gmail.com-Adresse, die kann ja auch von Deutschen betrieben werden oder Deutsche können dahinter stehen. Und da hat heute der BND-Chef Karl vor Journalisten gesagt, dann können wir immer noch gucken, wo die herkommt. Aber man sieht schon, da können immer noch Deutsche dahinter stehen. Der BND sagt, sie können 98-99% auf diese Weise rausfiltern. Und da sagen jetzt die Verfassungsbeschwerdeführer, da bleibt immer noch millionenfach danach was übrig, einfach wegen der Masse der Kommunikation.
Da verteidigt ja der Bundesnachrichtendienst ganz gerne mit, jetzt mal so lapidar gesprochen, der Zweck heiligt da die Mittel. Ist das Instrument denn wirklich so wichtig, um Terroristen, Terrorverdächtigen da auf die Schliche zu kommen?
Bundesregierung und Bundesnachrichtendienst sagen ja. Helge Braun, der Chef des Bundeskanzleramts, hat das vor der Verhandlung so begründet.
Wir brauchen einen Bundesnachrichtendienst, der uns als Bundesregierung, uns in Deutschland eigene Erkenntnisse vermittelt. Denn wir wissen ja, es werden viele Falschmeldungen gestreut, Beweise und Indizien werden teilweise gefälscht. Und wir wollen wirklich ein objektives Bild über die Lage in der Welt haben.
Und er sagt eben zum Beispiel Schutz der Bundeswehr im Ausland, Krisenregionen, Informationen über Anschläge und aber eben nicht nur in Krisenregionen, sondern Anschläge könnten schließlich von überall geplant werden. Und manchmal erfährt man, das hat er auch in der Verhandlung gesagt, erst später, was wirklich relevant ist. Das heißt, man muss erst mal speichern. Verbindungsdaten etwa dürfen bis zu 6 Monate gespeichert werden und dann kann man später gucken, was man davon braucht.
Jetzt wird in Karlsruhe 2 Tage lang verhandelt. Da weiß ich von dir, dann ist es immer besonders wichtig. Und auch das habe ich gelernt, mit einem Urteil kann es ja in Karlsruhe oft dauern. Was sind denn die Optionen, also wenn wir da vielleicht in Wochen oder Monaten so ein Urteil bekommen? Also entweder bleibt alles, wie es ist, oder die Kompetenzen des BND werden dann massiv beschnitten?
Also, dass alles so bleibt, wie es ist, kann ich mir nicht vorstellen. Man muss aber auch sagen, ganz bestimmt verliert der Bundesnachrichtendienst nicht vollständig die Kompetenz zur strategischen Fernmeldeaufklärung. Das wollen auch die Verfassungsbeschwerdeführer nicht. Das, was die wollen, das ist mehr Verhältnismäßigkeit. Das ist ein engeres Auftragsprofil. Das ist möglicherweise ein Schutz von Berufsgeheimnisträgern, wobei das sehr schwer ist, das herzustellen. Das heißt aber, was nach meiner Sicht auf die Verhandlungen jetzt schon wahrscheinlich ist, ist, dass das Verfassungsgericht da was irgendwelche Schranken einziehen wird. Wahrscheinlich nicht das ganze Gesetz kippen. Wie viele Schranken, das wissen wir nicht. Ja, aber ist so etwas, was in Karlsruhe sehr üblich ist.
Na toll, du hast dich schon dran gewöhnt. Ich finde es so unbefriedigend. Aber ich danke dir trotzdem für deine erste Einschätzung und dass du das Ganze für uns im Blick behältst. Danke, Gudula.
Gerne.
Viele haben es satt. Einige haben danach sogar ihr Bündnis benannt und gehen in dieser Woche auf die Straße für eine echte Agrarwende zum Wohl von Mensch und Tier und Umwelt. Wie viel die kosten würde, das hat Greenpeace mal durchgerechnet und Vorschläge gemacht, wie das Ganze dann finanziert werden könnte. Ganz oben auf der Liste eine sogenannte Tierwohlabgabe. VerbraucherInnen sollen so maximal 50 Cent pro Kilo Fleisch mehr zahlen und 1,5 Cent pro Liter Milch, damit die Landwirtschaft davon langfristig umgebaut werden kann. Aber auch, weil sich der Markt ja oft über den Preis selbst reguliert. Also, es wird teurer und damit wohl auch weniger gekauft. Unter dem Hashtag 50 Cent geht's bei Twitter richtig ab, bei Instagram auch. Viel Ärger dabei, dass es da ans Portemonnaie gehen soll. Britta Fecke ist Wissenschaftsjournalistin, Biologin. Und sie ist jetzt bei mir im Studio. Britta, die Vorschläge von Greenpeace, die sind ja ein richtiger Aufreger. Kannst du das verstehen?
Also ehrlich gesagt verstehe ich das nicht. Aus verschiedenen Gründen, weil die Menschen geben so wahnsinnig viel Geld aus für neue Handys, für irgendeinen 70. Pullover in der anderen Farbvariation. Und ich verstehe nicht, warum 50 Cent pro Kilo Fleisch so ein Problem sein sollen.
Gut, jetzt von unserem Honorar, sage ich mal ausgesprochen, ist es kein Problem. Aber so eine Hartz-IV-Empfängerin, also dass die sich da um 50 Cent mehr oder weniger dann doch Gedanken macht, kannst du das verstehen?
Das kann ich natürlich verstehen. Und dass man da überlegt, wie man Ausgleich schaffen kann, finde ich auch in Ordnung. Andererseits, wenn man mal schaut, wer viel Fleisch isst und wer weniger Fleisch isst, dann sind es eben nicht die Hartz-IV-Empfänger, die, weil sie so wenig Geld haben, wenig Fleisch essen. Nein, sie essen halt sehr viel Billigfleisch und man müsste da eben das Pferd sozusagen von der anderen Seite aufzäumen, nämlich mal überlegen, ob es wirklich sinnvoll ist, dass so viel Billigfleisch überhaupt konsumiert wird.
Mhm. Da steckt ja dann auch so die Frage dahinter, wie das so clashen kann, dass die meisten VerbraucherInnen ja immer in Umfragen angeben, dass ihnen das eigentlich total wichtig ist, dass mehr für die Tierhaltung getan wird, aber dann die Bereitschaft, mehr Geld genau dafür auszugeben, dann doch nicht so groß ist. Ne?
Ja, in der Tat, der Mensch ist widersprüchlich und ich finde, man kann es daran besonders gut erkennen. Also was die auch ausgeben für ihre Haustiere, für irgendwelche Strickpullis, die dem Hund übergezogen werden, für Pferde, die wirklich hohe Tierarztkosten verursachen, um dann aber billiges Fleisch von Rindern oder Schweinen zu essen, die unter katastrophalen Bedingungen gehalten werden oder auch Puten und Hähnchen. Das ist mir wirklich unverständlich, wie man einer Tierart so den Vorzug geben kann, die sehr gut füttert, sehr pflegt und wirklich viel investiert und die andere einfach unter brutalen Bedingungen hält und aufisst.
Mhm, ja. Kann man mal selbst so kreisen lassen, also frage ich mich auch gerade so, ne, dass man da vielleicht auch ab und zu mit zweierlei Maß misst. So, jetzt haben wir diese Ideen, muss man ja sagen, von Greenpeace, da sind die 50 Cent, das ist ja jetzt quasi auch nur so eine Beispielrechnung, diese Abgabe, das ist nur eine von vielen Ideen. Welche wäre denn da am sinnvollsten? Lass uns sie mal durchdeklinieren.
Also der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung hat errechnet, dass 3 bis 5 Milliarden Euro im Jahr nötig wären, um die Tierhaltung in Deutschland einigermaßen zu verbessern. Und jetzt haben eben Greenpeace, aber auch der Ökonom und Präsident des Thünen-Instituts, das ist Volkhard Isermayer, die haben mal überlegt, wie man diese 5 Milliarden Euro zusammenbekommt. Greenpeace meint, man gibt einfach 50 Cent pro Kilogramm Fleisch oder 1,5 Cent pro Liter Milch ab. Diese 50 Cent haben so ein bisschen den Charme, dass es auch die Fleischimporte mit einschließt. Das ist in der Tat ganz sinnvoll, weil es käme zu einer Verzerrung, wenn nur bei unserem Fleisch mehr erhoben werden würde und dann einfach wir geschwemmt würden von billigen Importen aus Ländern, die noch schlechter produzieren als wir. Das ist in der Tat, da muss man gucken, dass das irgendwie sinnvoll geregelt wird. Die andere Idee ist die Mehrwertsteuererhöhung von 7% auf 19%. Da kämen dann nach Berechnung des Thünen-Instituts sogar 6 Milliarden Euro raus. Das heißt, wenn man nur 5 Milliarden Euro pro Jahr braucht, um das Tierwohl merklich zu verbessern, dann wäre sogar noch 1 Milliarde übrig. Die könnte man vielleicht sogar verwerten, um auf diese Hartz-IV-Empfängerin einzugehen, um da vielleicht das Fleisch für solche Menschen zu vergünstigen. Man muss aber dann darauf achten, weil Mehrwertsteuer ist so eine Sache, dass das auch wirklich dann nicht irgendwie in andere Töpfe fließt, sondern dass das dann wirklich den Bauern zugutekommt.
Weil das eigentlich nicht klar deklariert ist, ne? Genau. Für einen Zweck. Das ist so der Pferdefuß.
Ja, ja. Deswegen wären die 50 Cent, die man dann beim Kunden einsammelt, natürlich wieder ganz sinnvoll, weil dann wäre man halt am Anfang der Kette. Mhm. Aber man muss natürlich zusehen, dass die Bauern, die Landwirtinnen belohnt werden, die tatsächlich investieren müssen in mehr Platz für Tiere, in mehr Einstreu für Tiere. Damit das, worum es ja eigentlich geht, die Haltungsbedingungen zu verbessern.
Ja, lass uns da doch vielleicht noch mal drauf schauen. Ich blicke auch mal so zu dir rüber. Du hast mir ja was mitgebracht.
Die Sau Bild. Im Kastenstand.
Oh, ne? Ja, das sieht ganz gruselig aus. Eine Sau, die sich einfach überhaupt nicht bewegen kann, weil die so eingezwängt ist zwischen den Gitterstäben und die guckt auch ganz unglücklich.
Ja, also in der Tat. Ne? Sie kann sich nicht um die eigene Achse drehen, sie kann nicht mal richtig liegen. Also sie ist wirklich völlig eingezwängt. Es wird dann immer gesagt, ja, das muss so sein, weil sonst wird sie ihre Ferkel erdrücken. Wenn die unter besseren Bedingungen leben würde, würde die niemals ein Ferkelchen erdrücken. Aber so eng wie das da alles ist, passiert das eben. Ja, also Kastenhaltung für Sauen ist tatsächlich noch an der Tagesordnung. Der Tierschutzbund überlegt jetzt, die Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner zu anzuzeigen tatsächlich, weil sie nämlich eine Änderung der Tierschutznutzhaltungsverordnung vorgelegt hat. Und diese Haltung von Sauen in Kastenständen wird immer noch nicht aufgehoben und das beziehungsweise verboten. Und damit verstößt sie nach Ansicht des Tierschutzbundes ganz klar gegen das Staatsziel Tierschutz und das ist im Grundgesetz verankert. Also dagegen verstoßen wir aber sowieso schon ewig. Also es gibt, um das einfach mal nochmal sich zu vergewissern, es gibt hier einfach um die 27 Millionen Schweine. Davon werden die allermeisten in der Massentierhaltung gehalten. Und das bedeutet eben, dass die Sauen, damit die viele Ferkel werfen und die nicht erdrücken, eben in diesem Kastenstand stehen. Das bedeutet, dass Ferkel immer noch kastriert werden, ohne dass sie betäubt werden. Das ist kann man sich ja vorstellen, wie wahnsinnig brutal das ist. Das bedeutet auch, dass Puten und Hähnchen so auf Masse gezüchtet werden, dass da ganz schnell, bei der Pute wird ja die Putenbrust verkauft, dass ganz schnell das Fleisch anwächst, dass die Gelenke gar nicht mitkommen. Das heißt, die fallen einfach vorne über und liegen dann ihr kurzes Leben lang, wenn sie Pech haben, nur in diesem Einstreu, das nicht gewechselt wird. Das heißt, die haben völlige Verätzung. Die haben auch eigentlich sehr empfindliche Nasen und Schleimhäute. Die sind auch völlig verätzt, weil die nur in ihren Fäkalien liegen. Das ist tatsächlich Alltag in Deutschland. Es gibt natürlich nicht so viele Bilder davon. Man darf auch gar nicht in diese Stelle rein, aus verschiedenen Gründen, auch aus den Gründen, weil diese Tiere so unter Stress stehen, dass die natürlich viele Antibiotika brauchen. Und da sind wir bei dem nächsten großen Themenkomplex. Es ist ja nicht nur das Elend der Tiere. Diese Massen von Tieren, die gehalten werden, produzieren auch wahnsinnig viel Gülle. Diese Gülle kommt halt, die muss ja irgendwo hin. Die kommt also auf den Acker. Ja. Genau. Ja. Und am Ende landet sie im Grundwasser. Und das kostet halt auch wahnsinnig viel Geld. Und wenn wir bei billigem Fleisch sind, dann sollte man doch eigentlich mal überlegen, wie teuer uns dieses billige Fleisch zu stehen kommt.
Mhm. Ja, jetzt hast du echt nochmal ein grauseliges Bild gezeichnet. Das hat man, oder ja, ich persönlich jetzt auch schon mit dir hier im Podcast besprochen. Man hat es irgendwie schon mal gehört und trotzdem ist es jedes Mal wieder erschreckend, wenn man es dann so im Detail hört. Also unterm Strich wären es weniger Tiere, bessere Lebensbedingungen, muss man so klar aussprechen. Das muss halt politisch gewollt sein. Und es gibt Initiativen, es gibt auch ein staatliches Tierwohl-Label, ist eins von vielen. Auch ein bisschen schwierig, da überhaupt den Überblick so zu behalten, sag ich mal. Aber viele sind eben auch freiwillig. Ne? Was bringen die?
Ja, also dieses Tierwohl-Label ist ja noch gar nicht da. Und wenn es nach der Ministerin geht, dann wird das auch eine freiwillige Initiative. Und dass es so ein Chaos bei den Labeln gibt, hilft auch keinem weiter. Und wenn man eigentlich nur danach geht, was man so im Supermarkt sieht, dann sind da einfach glückliche Schweine, die irgendwie auf der Verpackung rumspringen. Und die Hühner laufen auch alle frei rum. Und das heißt auch alles Wiesenglück oder Hofgold oder was weiß ich, wie das alles heißt. Das heißt, man wird auch bewusst getäuscht und es müsste natürlich staatlich gelenkt werden, weil der Mensch greift halt lieber nach dem Billigen und das Clark Klöckner witzigerweise auch an, dass sie meint, wir geben so wenig Geld aus, auch im EU-Vergleich. Das sollte sich doch wirklich im Sinne der Wertschätzung auch ändern.
Das ja, hat sie schon jetzt vor ein paar Tagen gesagt, ne, dass wir ganz gerne 40 Euro für Motorenöl zahlen, aber bei 2 Euro für Salatöl irgendwie schon zurückzucken.
Absolut, sie hat auch recht. Aber ich meine, dafür sind Steuern ja da, um so ein Verhalten auch zu steuern. Und ich finde einfach, bevor man wahnsinnig viel Geld für Agrarbeihilfen an Flächen und an riesige Betriebe koppelt, die eben nicht ökologisch wirtschaften, dann kann man doch überlegen, dass man dieses Geld, was ja unser Steuergeld ist, dafür ausgibt, dass es ökologisch besser wird, also dass unsere Umwelt geschont wird, weil am Ende zahlt der Steuerzahler die Aufbereitung des Grundwassers und damit unseres Trinkwassers. Am Ende zahlen es die Gemeinden, wo einfach so viele Nährstoffe ins Meer geschwemmt werden durch diese überdüngten Felder. Da ist ein irres Algenwachstum und pro Jahr wurde mal errechnet, ich glaube vom BUND, dass jede kleine Gemeinde, die ein Stück mehr hat, das ist mit, wo es den Strand mit bewirtschaftet, 40.000 Euro ausgibt, mindestens, um diese gammelnden, ekelhaften Algen vom Strand zu klauben.
Und, also das ist natürlich ein Riesenproblem. Und dann dein Ansatz, den du jetzt beschreibst, ist natürlich ein ganz anderer, als den Julia Klöckner da jetzt wählt. Also eben es nicht nur auf die Verbraucherinnen abzuwälzen sozusagen, sondern da die politische Verantwortung, die politischen Weichenstellungen auch anders zu regeln.
Muss unbedingt. Also ich meine, es heißt ja auch hier irgendwie nicht, mach deine Steuererklärung so, wie es dir gefällt. Da greift der Staat ja auch ein. Warum dann also nicht bei so wichtigen Punkten wie Tierhaltung, die eben nicht nur das Elend dieser Massentiere beschreibt, sondern das wirklich enorme ökologische Auswirkungen hat. Wir haben ja nicht umsonst ein Vertragsverletzungsverfahren von der EU am Hals. Wir haben schlechteres Grundwasser als Malta. Also wir haben in Europa mit das schlechteste Grundwasser. Das kann doch nicht sein.
Das kann sicherlich nicht sein, aber was wir auch nicht vergessen dürfen, sind natürlich die Landwirte, ne, die jetzt jahrzehntelang eben unter anderen Bedingungen produziert haben, sich diesem Markt auch angepasst haben. Und wenn jetzt von, ich sag mal, heute auf morgen sich da ganz viel ändert und die weniger produzieren sollen, irgendwie muss man denen ja auch entgegenkommen, ne, damit die Existenzgrundlage dann
natürlich, sie sollen für das weniger, was ja teurer wird, auch unterstützt werden. Und auch da würde ich gerne wieder das Ministerium in die Pflicht nehmen, weil ich erkenne da ehrlich gesagt keine Strategie. Also beim Tierwohl-Label wird da irgendwie rumgeeiert. Dieser Versuch des Tierschutzbundes, jetzt die Landwirtschaftsministerin anzuzeigen, ist ja auch nur verzweifelter Versuch, darauf aufmerksam zu machen, dass auch bei der Nutztierhaltung, bei der Verordnung, dass sich da auch nichts tut. Ich erkenne wirklich keine Strategie. Ich erkenne immer nur hier so ein bisschen und da kein Wehtun. Und wie sollen Landwirte dann planen? Also wenn sie wüssten, es gibt dauerhaft für die Erweiterung der Ställe, für so und so oft Einstreuwechsel und was weiß ich was alles, gibt es einfach eine Prämie, so wie es ja für andere, es gab ja auch mal Prämien für viel Milch. Und wenn man jetzt sagt, einfach für viel Platz gibt es auch eine Prämie, dann würden natürlich viele umstellen. Aber solange es immer noch am meisten Geld bringt, billig Fleisch zu produzieren, wird sich da nichts tun.
Ja, und dann hilft es auch vielleicht nicht nur lokal in Deutschland sozusagen was zu machen, weil sonst verkaufen die ihre Tiere aus schlechter Haltung einfach ins Ausland. Also irgendeinen Abnehmer findet man da vielleicht.
Ja, ganz gewiss, ganz gewiss. Und da sind wir noch lange nicht bei der Schlachtung und dem Hin- und Herschieben der Viecher in die billigsten Schlachthöfe nach Rumänien oder so. Es muss auf EU-Ebene was passieren. Aber wer besonders gut bremst, wenn es um Fortschritte geht, sei es bei der Rücknahme oder beim Rückfahren von Pestiziden, Stichwort Glyphosat, sei es bei irgendwelchen anderen fortschrittlichen Agrarreformen, dann ist es sehr oft Deutschland, das bremst. Also die EU ist oft weiter als wir.
Haben wir da Stoppersocken an. Na gut. Britta, dank dir, dass du es eingeordnet hast. Umweltredakteurin Britta Fecke war das. Dank dir.
Sehr gerne.
So, und wie immer am Ende von Der Tag wäre Feedback ganz nice. Also gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Und warum nicht auch mal ein bisschen zusammen diskutieren? So eine Abgabe von 50 Cent pro Kilo Fleisch oder eben 1,5 Cent pro Liter Milch. Wer wäre denn dabei? Und wer sagt, auf gar keinen Fall und warum? Interessiert uns? Also schreibt uns gerne, bekommen wir hier auch mal so ein kleines Stimmungsbild. Danke fürs Hören und tschüss.